Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister, hallo. Tablets reichen nicht für die Digitalisierung, so viel ist klar. Jetzt gibt es Geld für die Schulen, aber was braucht es dort sonst noch zum digitalen Lernen? Dazu gibt es heute eine Fachtagung. Außerdem wäre es nicht schlau, wenn Schüler sich zu Hause Unterrichtsvideos anschauen und dann in der Schule zusammen üben. Ja, viele sagen, genau so kann es laufen, wird aber nur selten gemacht. Und gleich reden wir über die begabten Förderwerke und warum die sich zusammenschließen gegen Populismus und Ausgrenzung. 8 begabten Förderwerke tun sich zusammen, um eine Veranstaltungsreihe zu organisieren. Das ist eine Premiere und das bedeutet, es ist ihnen wichtig. Um was geht es? Es geht um eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft. Für die wollen die begabten Förderwerke gemeinsam etwas tun. Und deswegen reden wir jetzt mit 2 Vertretern von ihnen, mit Ulla Siebert von der Heinrich-Böll-Stiftung, die Bündnis 90 den Grünen nahesteht, und mit Jo Frank, Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, des begabten Förderwerks der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Herr Frank, fangen wir mit Ihnen an. Sie bzw. das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk haben die anderen zusammengetrommelt. Warum?
Na, wir haben diese Initiative angestoßen, gemeinsam mit dem muslimischen Avicenna-Studienwerk. Und zwar, weil wir eine gemeinsame Position vertreten, nämlich dadurch, dass das Erstarken populistischer und teils nationalistischer Parteien in Europa immer wächst und der Druck dadurch auf die Minderheiten eben auch enorm zunimmt. Und sowohl das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk als auch das muslimische Avicenna-Studienwerk haben sich in den vergangenen Jahren auch erfolgreich für eine Stärkung von Minderheiten in der Gesellschaft eingesetzt. Und wir sehen auch, welche positiven Impulse von Minderheiten für die Gesellschaft ausgehen können. Und diese Arbeit sehen wir derzeit gefährdet.
Nun mangelt es nicht an Forschung zum Thema, es mangelt auch nicht an Tagungen zu diesem Thema, pluralistische Gesellschaft und wie sie unter Druck gerät. Was ist das Besondere, was die Stipendiaten zu dieser Debatte beitragen können?
Wir richten uns an eine sehr klare Zielgruppe, von denen wir auch erwarten, dass sie die Zukunft mitgestalten. Die Begabtenförderung ist natürlich ein wahnsinniges Privileg. Und dieses Privileg hat aber auch einen Anspruch zur Folge, nämlich der, dass man sagt, wenn wir in euch so investieren, dann erwarten wir auch, dass ihr Gesellschaft mitgestaltet. Und zwar eben, dass wir aus dieser Position heraus nochmal auch neue Impulse in den gesamten Diskurs auch einbringen können.
Also die begabten Förderwerke, 8 von ihnen positionieren sich, weil der Druck auf Minderheiten wächst. Ulla Siebert von der Heinrich-Böll-Stiftung, warum hat es denn so lange gedauert, bis alle politischen und die beiden religiösen begabten Förderwerke es geschafft haben, so etwas anzustoßen?
Wir arbeiten ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, sehr konstruktiv, über Jahre, Jahrzehnte schon gut zusammen. Das ist ein Beispiel, diese Veranstaltungsreihe, die Jo Frank von Elis initiiert hat, gemeinsam mit Avicenna, ist deswegen besonders, weil wir diese Konstellation mit diesen 8 Begabtenförderungswerken haben, aber sie ist bei weitem nicht die einzige. Wir haben beispielsweise auch eine Sommerakademie im Sommer organisiert, federführend von der Hans-Böckler-Stiftung, wo alle 13 Förderwerke sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir Demokratie gestalten. Also es ist ein Beispiel von mehreren, wo wir gut zusammenarbeiten und der besondere Bezug, der politische Bezug, der uns in diesem Jahr zusammenbringt, das hat Jo Frank ja gerade erläutert, das ist großartig, dass sich gemeinsam mit Elis und Avicenna alle politischen Stiftungen auch hier engagieren, respektive, dass sich alle Stipendiatinnen und Stipendiaten aus diesen Werken hier engagieren.
Sie sagen alle, aber eine bleibt ja außen vor, die Desiderius Erasmus Stiftung, die Parteistiftung der AfD. Wenn Sie mit denen reden, mit denen Sie ohnehin viel Konsens haben, wie viel Vielfalt ist dann wirklich erwünscht bei so einem Dialog?
Naja, wir gehen jetzt erstmal von denjenigen aus, die Stipendiatinnen und Stipendiaten haben. Das sind diese 6 politischen Stiftungen, respektive Elis und Avicenna. Wir möchten mit dieser Veranstaltung ausdrücken, dass wir uns mit Demokratie beschäftigen wollen und mit Sorge betrachten, wie sich die politische Großwetterlage entwickelt. Und deswegen glauben wir, dass es wichtig ist, in dieser Konstellation zusammenzuarbeiten. Wie das sich in Zukunft darstellen wird mit einer Erasmus-Stiftung, wird man sehen.
Gibt es irgendeinen Punkt, an dem Sie untereinander wild miteinander streiten? Bei der Thematik?
Das sehe ich nicht, weil das Konzept dieser Veranstaltungsreihe sieht ja vor, dass jedes Förderwerk, jede Stiftung auch ihren Beitrag leisten soll zu diesem großen Thema Gesellschaftsvisionen gemeinsam für eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft. Und gerade in dieser Pluralität, das ist ja das Besondere auch in der Begabtenförderung, das ist ja der gemeinsame Ausgangspunkt, dass wir uns nicht im Detail bei jedem Thema streiten müssen, sondern dass wir sagen, wir haben alle einen Beitrag. Wir unterstützen Stipendiatinnen und Stipendiaten als künftige Verantwortungsträger und die sollen alle auch unter dem Dach der Pluralität ihren Beitrag leisten. Und da hat auch die Gesellschaft einen Anspruch drauf, dass diese von ihr finanzierten Stipendiatinnen und Stipendiaten sich einbringen.
Diese Stipendiaten, diese Begabten, die von den begabten Förderwerken gefördert werden, die werden ja häufig selbst als elitär wahrgenommen. Und genau auf diese Elite stürzt sich dann wieder ein Teil der populistischen Bewegungen. Herr Frank, nähren Sie damit, dass Sie jetzt ausgerechnet die einbinden und von denen erwarten, dass sie sich einsetzen, nähren Sie damit nicht wieder Vorurteile?
Also ich glaube, dieser Begriff der Eliten, den kann man ja immer so und so auslegen. Wir sprechen immer und auch selbstbewusst von zukünftigen Verantwortungsträgerinnen. Und auch da wird dann das Profil jedes einzelnen Werkes wieder nochmal sichtbar, in welchem Bereich wir denn auch möchten, dass sie Verantwortung tragen. Also uns als jüdischen Begabtenförderwerk geht es natürlich darum, dass sie auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Verantwortung tragen, für ein starkes und selbstbewusstes Judentum in Deutschland und Europa sich einsetzen. Da hat jedes Werk nochmal sein eigenes Profil. Ich muss aber auch sagen, also wenn die populistischen Kräfte sich gerade auf die Eliten stürzen, dann muss man ja sagen, auch bisher nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube, dass dieser Begriff da einfach nicht greift. Also wovon wir sprechen, ist tatsächlich Verantwortungselite, wenn man so will. Ja? Also die zukünftigen Verantwortungsträgerinnen. Und ich glaube, das, was die populistischen Stimmen meinen, ist etwas, das bei uns nicht vertreten ist und das uns aber gleichzeitig natürlich Sorgen bereitet. Und da sehen wir auch unsere Verantwortung darin, genau diese Ausrufe nochmal zu kontextualisieren, zu reflektieren und auch Strategien zu entwickeln gegen das Erstarken dieser populistischen Stimmen in der Gesellschaft.
Thematisch sind Sie ganz breit gefächert bei dieser Tagungsreihe. Am 28. März zum Beispiel, am Tag vor dem potenziellen Brexit, geht es darum, was Europa aus dem Brexit lernen kann. Im November gibt es eine Veranstaltung zu Klimaskepsis, Klimaleugnung. Das sind nur alles nicht brandneue Themen. Was ist der neue Aspekt, den ausgerechnet die Stiftungen zu diesen Diskussionen beitragen können, Herr Frank?
Naja, also neue Themen, erst einmal sozusagen die Komplexität der Themen, die in dieser Reihe auch angesprochen werden, ist erst einmal etwas, was wieder, glaube ich, für die begabten Förderwerke spricht. Dass man sagt, wir widmen uns eben ganz vielen gesellschaftlichen Phänomenen. Der Brexit beschäftigt uns alle. Es ist eines der Zeichen der Erosion Europas, wie wir es kennen, eines Europas, das sich gerade verändert und wo wir auch sehen, wir möchten uns auch europäisch einsetzen für diese Vielfalt, um die wir in Deutschland kämpfen. Das ist jetzt, würde ich sagen, eines der Zeichen. Die anderen Veranstaltungen sprechen natürlich auch aus dem jeweiligen Profil der Werke heraus. Also was interessiert, was die Seidel-Stiftung interessiert, ist vielleicht ein ganz anderer Schwerpunkt als das, was die Heinrich-Böll-Stiftung interessiert. Was die interessiert, wieder was anderes als die Friedrich-Ebert-Stiftung. Also ich glaube, es geht aber auch darum, dass man sagt, okay, in dieser ganzen Komplexität haben wir etwas zu sagen. Und hat auch diese Generation, die in Zukunft Europa gestalten muss, etwas jetzt schon zu sagen. Also dieses, was ich vorhin sagte mit zukünftigen Verantwortungsträgerinnen, wir verschieben es ein bisschen in die Gegenwart und sagen, wir möchten nicht nur, dass ihr morgen Gesellschaft aktiv mitgestaltet, sondern diese Gesellschaft ist bereits heute eure und dann muss Teilhabe auch heißen, Teilhabe am Gestaltungsprozess der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas, das die begabten Förderwerke auszeichnet, dass sie sagt, dass wir mit dieser Generation an den Problemen von heute arbeiten und nicht nur mit denen, die sozusagen von Amts wegen Gesellschaft mitgestalten. Das ist, glaube ich, was wir in dieser Reihe auch gut demonstrieren können.
Jo Frank, Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, des begabten Förderwerks der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, und Ulla Siebert von der Heinrich-Böll-Stiftung waren das. Zusammen mit 6 anderen begabten Förderwerken haben sie eine Tagungsreihe gestartet. Sie startet heute, mit der sie dem zunehmenden Druck auf Minderheiten etwas entgegensetzen wollen. Und dabei sollen die Stipendiaten mitmachen. Danke Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Danke auch.
Unterricht sieht oft so aus. Vorne steht einer, der erklärt was. Ab und zu checkt er im Idealfall, ob alle das kapiert haben. Und zu Hause üben die Schüler das dann mit Hausaufgaben. Aber natürlich können sie zu Hause nicht mehr nachfragen, wenn sie was nicht kapiert haben. Im Unterricht selbst sind die Schüler größtenteils passive Empfänger von Wissen, kritisieren viele. Man könnte das ja umdrehen in Zeiten von Smartphones und Tablets. Zu Hause schauen Schüler sich Videos mit dem Unterrichtsstoff an, dann denken sie darüber nach und in der Schule üben sie dann gemeinsam. Flipped Classroom heißt das, umgedrehter Klassenraum. Nur wenige Schulen arbeiten damit, zum Beispiel ein Gymnasium in Würselen bei Aachen. Stefanie Gebert hat sich das dort mal angesehen.
Gerade hat die Glocke zur Pause geläutet am Gymnasium der Stadt Würselen. Schüler drängen aus den Klassenzimmern und laufen plappernd über die Gänge. Frajo Lickmann hat gerade eine Stunde Mathematik unterrichtet. Jetzt sitzt er gemeinsam mit seiner Schülerin Julia im ruhigeren Lehrerzimmer vor dem aufgeklappten Laptop. Sie besprechen ein Lernvideo, das die 16-Jährige sich anschauen sollte.
Ich würde gerne mit dir noch mal ganz kurz über das Video sprechen. Ich habe mir gerade mal angeguckt, wie du das zu Hause bearbeitet hast. Das war schon super, aber an einer Stelle ist mir aufgefallen, dass du eine Stelle 5-mal angeguckt hast. Gab es da eine Schwierigkeit?
Die eine Stelle war irgendwie ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, ob es an der Aufgabenstellung lag oder einfach generell am Rechenweg, weil der Rest des Videos war relativ klar.
Gemeinsam schauen sich der Mathematiklehrer und Julia besagte Stelle noch einmal an und klären Fragen. Das Video zur linearen Funktion ist eines von vielen, das Frajo Lickmann erstellt hat. Der Informatiker arbeitet mit den Tablet-Klassen am Gymnasium nach der Methode Flip the Classroom, zu Deutsch etwa umgedrehter Unterricht. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler schauen sich Erklärvideos zu neuem Lernstoff zu Hause an. Im Unterricht werden dann die passenden Übungen gemacht. Im Grunde wird also der klassische Lernverlauf umgedreht. Frajo Lickmann sieht darin einen großen Vorteil, denn nach der üblichen Erklärung im Unterricht sei ein Teil der Klasse oft genauso schlau wie vorher.
Egal wie langsam ich es mache, wie gründig ich es mache, trotzdem werden mir nicht alle folgen. Das ist einfach so. Und diese Schüler haben dann Schwierigkeiten zu Hause, wenn ich die Hausaufgaben aufgebe und die haben es im Unterricht schon nicht wirklich verstanden und viele machen dann ihre Hausaufgaben auch nicht.
Mathelehrer Lickmann nutzt die Lernvideos als eines von vielen Medien. Auch die klassische Tafel oder das Mathebuch kommen zum Einsatz. Im Austausch mit anderen Kollegen, die diese Methode ebenfalls anwenden, stellt er immer wieder fest, mit den Videos können die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Klasse gezielter berücksichtigt werden. Ab der 5. Klasse werden am Gymnasium in Würselen pro Jahrgang 2 Klassen mit Digitalgeräten unterrichtet und eine nach klassischen Methoden. Julia geht in die Laptop-Klasse. Auch sie sieht in der neuen Art des Unterrichts viele Vorteile.
Es ist viel angenehmer, als wenn irgendwer an der Tafel steht und was erklärt und man versteht es nicht. Wenn man es dann an einem Nachmittag nicht geschafft hat, dann kann man das eben auch nochmal am Abend vor dem Unterricht nochmal machen und muss nicht auf den nächsten Unterricht warten, um zu fragen.
Diese Begeisterung für die Digitalisierung in der Schule wird längst nicht von allen geteilt. Einige Lehrkräfte seien stark verunsichert, erzählt Französischlehrerin Stefanie Schäfers. Sie nutzt in ihrem Unterricht Apps zum Vokabelnlernen, genauso wie die Videomethode. Es ärgert sie, dass viele skeptische Kollegen vor allem Angst vor Überlastung haben.
Dass die Idee in den Köpfen kursiert, wenn ich mich damit beschäftige, kommt das noch on top. Die Kollegen sehen oft das Ganze und sind davon erschlagen, anstatt zu sagen, so und diese eine Anwendung, die probiere ich jetzt mal aus.
Das eigene Lernvideo zu erstellen sei einfach, erzählt Schäfers weiter. Nach kurzer Einführung ist demnach lediglich ein eigener Laptop nötig. Auch den Vorbehalt, mit den Geräten würden Schüler viel zu sehr abgelenkt, hat die Romanistin schon häufig gehört.
Ja, Ablenkungspotenzial gibt es, gerade am Anfang. Aber wir haben festgestellt, so nach einem halben Jahr wird das tatsächlich zum Arbeitsmittel.
Außerdem könnten die Geräte zentral angesteuert und gesperrt werden, fügt Kollege Frajo Lickmann hinzu. Er würde gerne die gesamte Schule auf Tablets umstellen und folgt einer Mission. Überall in Deutschland vernetzt er sich mit Kollegen, um die Methode Flip the Classroom voranzubringen. Regelmäßig rennt er dabei gegen Wände.
Wenn man einem Kind sagt, informier dich, dann wird es nicht zuerst zum Buch greifen. Es wird ins Internet gehen. Es ist ein Leitmedienwechsel. Den haben wir erst dreimal in der Menschheitsgeschichte erlebt. Und das ist so ein massiver Einschnitt in das, was wir unter Bildung verstehen. Das wird von vielen gar nicht so richtig ernst genommen. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter widmen sich dem nicht. Die Landesregierung versucht das, aber es ist alles so halbherzig. Also in dem Tempo wird sich da lange nichts tun.
Lickmann fordert mehr Geld für die digitale Ausstattung und vor allem mehr Zeit, damit Lehrer sich fortbilden können.
Vom Gymnasium in Würselen haben wir gerade gehört, wo Apps und Videos im Unterricht schon fast normal sind. So soll es in Zukunft häufiger in deutschen Klassenzimmern aussehen. Der Digitalpakt, da haben wir schon oft drüber berichtet, jetzt ist er verabschiedet. Die 5 Milliarden Euro vom Bund zur Anschaffung digitaler Geräte für die Schulen können fließen. Auf die einzelnen Bundesländer verteilt und über 4 Jahre gestreckt, hört sich die Summe allerdings schon weniger umwerfend an. Hessen zum Beispiel sagt, bei den hessischen Schulen kommen davon nur 75 Millionen Euro pro Jahr an. Das sei nicht mehr als 5% von dem, was Hessen ohnehin in Bildung steckt. Mal sehen, was andere Bundesländer sagen, jetzt, wo es endlich Geld gibt. In Thüringen gab es heute eine Fachtagung, in der es genau darum geht. Henry Bernhard, Sie haben sich das angeschaut. Sind die Verantwortlichen in Thüringen denn begeistert?
Ja, Begeisterung ist natürlich ein großes Wort. Die Erwartungen sind extrem unterschiedlich, natürlich je nach Einstellung zur Digitalisierung. Da gibt es die Zögerlichen und da gibt es auch die, die vorangehen wollen. Aber es kommen natürlich gerade die Interessierten zu solchen Tagungen. Und die Erwartungshaltung ist aber da, was kommt da, wann und wie kommt es und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Aber es gibt auch eine große Neugierde, was kann ich dann machen in der digitalisierten Schule? Aber es ist letztlich wie bei Medikamenten, es geht um Chancen und Risiken bei dem Ganzen.
Man hört ja immer wieder, apropos Risiken, dass viele Lehrer sich unvorbereitet fühlen und vor der Technik wirklich einen heiden Respekt haben, wenn sie denn mal kommt. Klang das auch bei Ihnen an heute?
Ja, das zeigen schon so Workshops wie Fake News, was passiert mit meinen Daten, komplett digital, Fragezeichen, elternfinanzierte Tablets, so könnte es klappen. Das war erstmal ein symbolischer Startschuss heute für das Digitalisierungsprojekt in Thüringen. Das Geld ist noch nicht da vom Bund, aber es wird schon vorgedacht, was brauchen wir, was können wir machen. Die Ausgangssituationen sind ja nun extrem unterschiedlich. Da gibt es die Schulen, wo durch eigene Aktivität eigentlich die Schulen schon voll digitalisiert sind. Wir haben ja eben so ein Beispiel gehört. Ich habe so eine Schule auch schon besucht, da haben auch alle Tablets ab 9. Klasse dann. Und es geht bis zu Schulen dann, die haben noch gar keinen schnellen Internetanschluss. Die haben vielleicht noch ein Computerkabinett mit Windows XP irgendwo stehen, ohne Internetanschluss. Aber alle diese Schulen sollen nun selbst ein Digitalisierungskonzept entwickeln. Und da habe ich auch Bildungsminister Holter gefragt, ob die das auch wirklich alle können.
Nein, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die, ja wie auch immer, entweder Informatik studiert haben oder autodidaktisch sich das angenommen und die natürlich wissen, wie man mit digitalen Bildungsmedien umgeht, was notwendig ist. Wir müssen die Schulen befähigen. Dazu haben wir 20 Pilotschulen ausgewählt, die heute schon digitalisiert sind und wo die Nachbarschulen dann zum Erfahrungsaustausch hingehen können, sich das anschauen können.
Oder aus den Erfahrungen dieser Pilotschulen sollen sich dann die Schulen eigene Konzepte erarbeiten und dann weiter zusammenarbeiten. Es kommt also wirklich sehr auf die Eigenverantwortung der Schulen jetzt an. Also es gibt keine zentrale Strategie von oben.
Was ja immer so ein Knackpunkt ist, danach hört es sich an, es wird jetzt alles in Technik investiert. Ist das so eine Frage, investiert man jetzt nur in Technik oder investiert man auch in die Lehrer?
Das war eine extrem wichtige Frage heute und es wird überall gewarnt, auch vor dieser Milchmädchenrechnung. Wir haben jetzt ein paar hundert Euro pro Schüler, was kann ich dafür an Technik kaufen? Nein, immer wieder insistieren auch die Lehrer, wir müssen mit dieser Technik souverän umgehen können, müssen überhaupt wissen, was wir überhaupt machen können, wollen und sollen. Da sind immense Weiterbildungen nötig. Und es gab da einen sehr interessanten Vortrag von Thomas Strasser von der Pädagogischen Hochschule Wien. Er ist Hochschulprofessor für technologieunterstütztes Lernen und Lehren, ist auch international unterwegs damit und er sagt, mit Investitionsversprechen in Technik in Schulen kann man vielleicht Wählerstimmen gewinnen, aber nicht die Bildung digitalisieren.
Das heißt, wir versuchen zum Beispiel auch bei unseren angehenden Grundschullehrerinnen ein sogenanntes Schwerpunktstudium mit informatischer Grundbildung und Medienbildung zu integrieren. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass wir auch einen, sage ich einmal, gesellschaftspolitischen und auch bildungswissenschaftlichen Diskurs im Hörsaal zulassen und nicht nur ausschließlich jetzt daherkommen und sagen, das ist jetzt die App für den Unterricht mit YouTube. Jetzt zeige ich dir, wie du nett mit YouTube im Unterricht Englisch lernen kannst.
Also es geht um die kritische Reflexion der digitalen Medien und Inhalte und das müssen alle lernen, Lehrer wie Schüler.
Ganz kurz noch, Herr Bernhard, es lief noch eine Tagung in Erfurt, in der es um die Historiker ging, den Fachtag Geschichte. Auch die Geschichtslehrer stecken mittendrin in dieser digitalen Thematik. Worum ging es da?
Das war sehr interessant. Die Geschichtsdidaktiker sagen, wir im Geschichtsunterricht machen eigentlich Medienbildung par excellence. Wir sind schon immer auf Medien als auf die Überlieferung angewiesen. Wir müssen schon immer Quellen kritisch auswerten. Wir haben das Handwerkszeug und Instrumente für den digitalen Wandel und wir können den Schülern zeigen, zum Beispiel indem wir Quellen kritisch uns anschauen, wo kommen Bilder her, wie werden die genutzt. Das können Sie sozusagen aus der Vergangenheit sich anschauen, können das aber auch für die Gegenwart benutzen. Also das war ein sehr interessanter und auch ein interessanter Workshop auch dazu.
Henry Bernhard, danke nach Thüringen. Martin Sonneborn, Satiriker und Europaabgeordneter, der hat ein Buch geschrieben über sein Abenteuer in Brüssel. Er sagt, das Konstrukt funktioniert, es ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Er ist bei Bernd Lechler zu Besuch bei Corso Kunst und Pop und deshalb mache ich jetzt hier gleich den Platz frei. Ich bin Sandra Pfister. Bis morgen.